More tasty. Give me more.
So tasty.
Magst du eigentlich irgendwas nicht?
Ich esse fast alles. Pilze mag ich nicht so gerne.
Ich hasse Bananen. Und meine Mama sagt, ich habe die schon mit zwei ausgespuckt. Und wenn heute jemand am Tisch eine Banane neben mir anfängt zu essen, muss ich aufstehen und gehen.
Ich esse wenig Fleisch. Hab noch nie Schweinefleisch gegessen. Sonst esse ich tatsächlich fast alles.
Ich bin Susanne.
Und ich bin Miriam.
Wir sind beide vom Diaspora-Salon Hamburg und wir laden uns für jede Folge noch andere Leute ein, die mit uns Bock haben, über Essen zu quatschen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge So Tasty. Ich bin Susanne. Wenn ihr schon öfter So Tasty gehört habt, dann kennt ihr meine Stimme wahrscheinlich mittlerweile. Und die andere Person ist auch hier.
Hallo, hier ist Miriam.
Und wir haben heute tatsächlich eine besondere Folge, weil wir haben heute Pascal Virginie Rotter hier. Pascal kennt ihr vielleicht auch von Social Media unter dem Nickname quasi The Loving Gaze. Und Miriam und ich haben vorhin tatsächlich darüber geredet, dass wir uns zum ersten Mal in unserem Leben bei einem Empowerment-Workshop von Pascal gesehen haben. Pascal hat gerade sehr große Augen gemacht, was wir im Videocall sehen, was ihr nicht sehen könnt. Ja, Pascal, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du hier bist. Ich habe es gerade schon gesagt, du gibst Empowerment-Trainings, vor allem für BPOC und MigrantInnen und arbeitest da auch viel mit Körper. Du schreibst auch, du lebst eigentlich schon relativ lange in Berlin, aber seit 2 Jahren auch mehr auf dem Land in Südbrandenburg. Darüber werden wir auch gleich noch sprechen. Schön, dass du heute hier bist.
Ja, hi, hallo. Voll schön, dass ich da sein kann.
Ja, voll schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Oh ja, für ein gutes Gespräch bin ich immer zu haben.
Wir haben ja immer am Anfang eine Frage, die wir natürlich auch dir stellen wollen, damit wir sicher gehen können, dass es dir in dem Gespräch vielleicht heute gut geht. Hast du heute schon gegessen?
Yes.
Sehr gut. Es ist auch kurz nach 2, als wir jetzt die Folge aufzeichnen. Also es wäre vielleicht bedenklich, wenn noch nicht.
Das wäre ein bisschen krass, ja. Tatsächlich habe ich jetzt in den letzten 2 Wochen oder so, esse ich tatsächlich immer erst relativ spät. Also um 11, 12, 1. Und das war heute auch wieder so. Bis dahin habe ich ganz viel Tee getrunken und mir eine frische, heiße Schokolade angerührt, so gegen 10. Und dann voll geil. Oh, ich liebe es. Das ist so ein richtiges Ritual schon geworden. So Schokolade und Zucker und Anrühren und so. Und auch so ein bisschen Kaffeeersatz tatsächlich. Also weil ich eigentlich auch gut jeden Tag Kaffee trinken könnte. Aber die Schokolade tut's auch so. Ja, und dann bin ich irgendwie kurz vor 1 in die Küche gestürmt und dachte mir, okay, ich muss jetzt was essen eben auch, damit ich was im Magen habe und wollte eigentlich ein Brot essen. Und dann war kein Brot mehr da. Also wir backen oder ich backe ja auch mein Brot selbst. Und dann war ich so, es gibt kein Brot. Wie kann ich jetzt schnell was Gutes essen? Und dann habe ich irgendwie im Kühlschrank so einen Rest Kürbismatsche gefunden, also Kürbis, der im Backofen gebacken war. Und den habe ich dann zur Matsche gemacht und hat dann so eine kleine Portion Kürbispüree. Und dann habe ich noch im Kühlschrank noch eine Portion Gulasch und Serviettenknödel gefunden, die ich am Sonntag gemacht habe.
Okay.
Und dann war ich so, oh, geil, viel besser als Brot. Und habe mir dieses Gulasch warm gemacht und Serviettenknödel in der Pfanne gebraten und ja, das war dann mein Mittagessen.
Oh, das hört sich sehr gut an.
Ja.
Mega.
War auch.
Und wenn du sonst so spät isst, fängst du dann eigentlich mit so einem klassischen Frühstück über Mittag an?
Nee, eigentlich nicht. Nee, also ich habe tatsächlich eher die Praxis, dass ich in der Früh wirklich so ein Porridge esse, schön warm und voll gesund mit Trockenfrüchten und 1000 Gewürzen und so. Aber gerade die letzten 2 Wochen schaffe ich, also ich habe einfach keinen Appetit in der Früh und ich trinke dann einfach nur, ja.
Ich habe heute auch schon Porridge gefrühstückt, aber ich habe es auch im Kühlschrank gefunden von vorgestern. Aber irgendwie muss ich sagen, habe ich rausgefunden, das schmeckt auch kalt irgendwie geil. Also ich mag es auch voll gern warm im Winter, aber irgendwie koche ich mir immer zu viel Porridge und bin dann immer schneller davon satt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, es schmeckt fast so ein bisschen wie so, wisst ihr, wie so kalter Grießpudding oder so. Also irgendwie halt so auch lecker. Ja.
Wow, kann
sind ja
gar
dann
nicht
im Prinzip
vorstellen.
Ja auch nur Overnight Oats, oder? Also das kann man ja eigentlich auch ansetzen mit vielleicht noch einem Apfel oder so.
Ja. Das habe ich auch gesehen, aber das habe ich noch nie ausprobiert.
Ah doch, das ist auch richtig geil. Das habe ich eine Zeit lang so gemacht. Da kann man auch so, das habe ich tatsächlich von so einer YouTuberin gelernt. Pickup Limes heißt sie und hat irgendwie so ganz geile vegane Rezepte. Und die macht das ganz viel mit Gewürzen. Also auch mit so Kurkuma zum Beispiel und Zimt und auch so trockenen Früchten. Und dann fand ich es richtig lecker.
Ah, also ich glaube, das Frühstück ist für mich tatsächlich, hat die Funktion, dass es was Warmes sein muss. Also genau, deshalb könnte ich mir das gar nicht vorstellen. Aber gut, schön, dass du auch was im Kühlschrank gefunden hast.
Ja, wir sprechen hier immer über Essen und Essen ist ja eigentlich ein Riesenthema. Also das kann ja ganz verschiedene Aspekte auch eigentlich meinen. Wie ist das denn bei dir, wenn du jetzt an Essen denkst, spontan, an welchen Bereich von Essen oder welchen Aspekt denkst du als erstes?
Ja, also tatsächlich, der mir im Moment jetzt als erstes einfällt, auch mit dieser Eingangsfrage, hast du schon gegessen? Bei mir war lange oder ist immer wieder die Frage von genug Essen. So, also zum Beispiel meine Mutter fragt eher, isst du genug oder hast du genug gegessen? Ne? Also diese Variante dieser Frage sozusagen. Da gibt es ja viele Varianten, glaube ich. Ja, und ich bin halt eher so ein mageres Persönchen und zum Beispiel in Zeiten von Stress tendiere ich dann dazu, zu wenig zu essen, ne? Also mich zu wenig irgendwie zu nähren und irgendwie auch, ja, es hat ja einfach mit sich Energie zuführen zu tun und irgendwie gut im Leben sein, so. Und das hat sich aber auch die letzten Jahre geändert, dadurch, dass ich sehr viel bewusster geworden bin in der Zubereitung der Sachen, auch welche Sachen ich zubereite. Also so dieses, okay, zu Wohlbefinden und auch ja, zu Wohlbefinden und dass ich die Kraft habe, zum Beispiel auch die Arbeit zu machen, die ich mache, gehört einfach, dass ich gut genährt bin. Und das ist genauso ein Grundbedürfnis wie irgendwie guter Schlaf oder eine gute Schlaf, wie sag mal, Praxis oder so, ne? Also wirklich so Basic Needs. Daran denke ich gerade, ja. Ja, und natürlich die Frage, okay, wer hat wie viel Essen, wo und wie und Zugang und auch nicht Zugang, das ist schon auch etwas, was mich beschäftigt.
Ja, du hast gerade auch schon am Anfang gesagt, dass du auch dein Brot selber backst, ne? Ja. Also dass du, also auch mit dem Zugang, dass du quasi dein eigenes Essen auch produzierst.
Ja, also mit dem Brotbacken, genau, also mein, also dazu muss ich was sagen.
Ja.
Wir backen Brot und ich nenne meines immer so ein Steinzeitbrot, weil mein Brot wird immer so ganz dicht und hart und so und überhaupt nicht fluffig. Weißt du, das ist dann eher so ein Brot, wo du dir so ein Stück einpackst und so einen ganzen Tag davon irgendwie dich ernähren kannst. Und mein Freund, der auch mein Mitbewohner ist und Lebenspartner, der macht dann so fancy, schmancy Sauerteig, dies, das. Und das ist dann natürlich super lecker und fluffig. So.
Aber findest du dein Steinzeitbrot auch geil oder hättest du es gern anders?
Nein, ich finde es geil. Also ich finde es gut, weil das dann reicht auch wirklich eine Scheibe zum Mittagessen. Ne? Dann bin ich halt satt.
Voll gut. So extrem hohe Dichte heißt es, oder? Wenn das so sehr nahrhaft ist auf wenig Platz. Hieß das nicht so Matheunterricht?
Ja, stimmt, genau. Eine sehr hohe Dichte hat es, ja. Ein hochverdichtetes Brot.
Brot, ja.
Und ich mag tatsächlich auch diesen Prozess. Ich weiß nicht, ob eine von euch das schon mal, also ne, Brot selber gebacken hat, aber das ist ja schon so ein halber Tag. Ne? Also dann machst du den Teig und dann muss der gehen und dann wird er nochmal geknetet und dann nochmal gehen. Und ich mag auch einfach die Tätigkeit.
Ja, total. Also als ich in England war, habe ich tatsächlich so richtig deutsch angefangen, mir mein Brot zu backen. Weil irgendwann konnte ich diesen Porridge einfach nicht mehr sehen. Also oder Porridge zum Frühstück, ja, aber dann Toastbrot immer auch noch. Und ich dachte, nee, ich brauche irgendwie vernünftiges Brot. Und genau, habe das auch eine Zeit lang in die Corona-Zeit dann mit reingenommen, hier nach Deutschland wieder. Aber dann ist mir mein Starter umgekippt. Und seitdem habe ich es tatsächlich nicht mehr geschafft. Irgendwie, ich habe es dann noch zweimal probiert. Aber so einen vernünftigen Starter herzustellen.
Was ist das?
Das ist das, dieser Ansatz vom Sauerteig, den du halt immer aufhebst und den du so von Brot zu Brot mitnimmst.
Ja.
Und eigentlich ist der relativ einfach vom Prozedere her herzustellen. Und beim ersten Mal habe ich irgendwie es direkt geschafft, einen richtig guten zu machen.
Ah, toll.
Oder es waren irgendwelche guten Bakterien in der Luft, ich weiß es nicht.
Ja, das ist echt immer so ein Glücksspiel, ne? Einmal reinhusten.
Dann, genau, und seitdem ich 2020 im Sommer für 2 Wochen nicht da war und mich nicht um den gekümmert habe und der, oder 3 Wochen und der umgekippt ist, habe ich es nicht mehr geschafft, einen vernünftigen herzustellen.
Okay, na, vielleicht hast du ja Leute, die einen haben und dir was abgeben können, ne?
Ja, da muss ich nochmal nachforschen. Aber genau, wie du gesagt hast, es nimmt auch einfach Zeit ein und dann wird man auch wieder ein bisschen faul, wenn man es dann aufhört.
Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Also ich finde es nach wie vor einen wahnsinnigen Luxus zu wissen, ich habe da irgendwie so 5, 6 Stücke halbe Brote in der Tiefkühltruhe und kann halt einfach jederzeit, muss nicht zum Supermarkt fahren und habe das einfach da. So. Ich habe übrigens auch super spannend, ich habe vor einiger Zeit so einen Artikel gelesen über so einen Typen, der so Sauerteigstarter aus der ganzen Welt irgendwie sammelt und eben auch, ja, total abgefahren und eben wohl auch so einen Starter hat, der schon uralt ist, also irgendwie 100 Jahre alt oder so.
Oh Gott! Krass!
Und das finde ich halt so krass, ne? Das kann halt so ein richtig altes Teil sein, ne? Das du Wochen, Monate lang hast und es wird halt immer neu gefüttert und neue Bakterien bilden sich, aber in der Essenz ist es vielleicht 50 Jahre alt oder so. Es ist total abgefahren.
Das ist ja wirklich mega krass. Das ist fast wie so ein Haustier oder so.
Ja, ja, es ist halt auf jeden Fall ein lebender Organismus.
Voll. Aber Pascal, du machst nicht nur dein Brot selber, sondern du ziehst sogar auch dein Gemüse selbst, ne?
Ja, das ist tatsächlich was, also eine Praxis, die in mein Leben gekommen ist, seit zwei Jahren. Also wir haben hier ein relativ großes Grundstück und eben auch Teile des Grundstücks, die sich als Garten eignen. Und irgendwie, ich meine, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so Gardening machen würde und vor allem, dass das richtig viel Spaß macht und mir gut tut. Aber ich bin da halt so reingewachsen und wir haben tatsächlich ein paar Beete und es werden auch jedes Mal Jahr mehr so. Ne? Also es fallen dir ja dann irgendwie immer Sachen ein, die du noch gerne hättest. Aber wir haben auf jeden Fall begonnen mit Basics wie Kartoffeln und Zwiebel und Knoblauch. Also solche Sachen, die einfach immer gebraucht werden. Und dann Fenchel, Spinat und Möhren und rote Beete und Grünkohl haben wir auch probiert. Also wirklich so alles Mögliche. Und ja, und das ist schon richtig, also das ist schon richtig, richtig toll. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht ganz gecheckt, dass es tatsächlich möglich ist, was in die Erde zu stecken, sich drum zu kümmern und dann wächst das und dann erntest du das und kannst halt direkt damit in die Küche gehen und was draus machen. So, ja.
Und das ist aber wahrscheinlich noch aufwendiger als Sauerteigbrot backen, oder?
Ich weiß es nicht. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie aufwendig Sauerteigbrot backen ist. Aber ja, also die Gartenarbeit, klar, das ist schon ziemlich viel Arbeit. Und ehrlich, ich habe auch letztens, dachte ich so, genau, ich habe Süßkartoffeln nämlich auch angebaut.
Ah, krass.
Und jetzt in diesem Jahr, ich will so richtig Süßkartoffeln einfach haben. Ne? Letztes Jahr hatte ich nur so einen Kübel, so 3 so Knollen oder so. Und dann habe ich, glaube ich, 6 Kübel angelegt. Und dann habe ich natürlich diese Jungpflanzen bestellt, die ja auch irgendwie pro Stück, keine Ahnung, 2,50, 3 Euro kosten. Und dann habe ich mal so ein bisschen kalkuliert, wie viel das alles zusammen kostet. Die Erde, die Jungpflanzen, der Dünger, die Arbeit, die rein. Also es ist auch, ich mache das, glaube ich, auf einem Level, wo es auch ein bisschen noch ein teures Unterfangen ist. So. Aber ich habe eben das Gefühl, ja, es ist nicht so, dass dann die Erde bezahlt für den Transportweg der Süßkartoffeln, die ich halt im Supermarkt kaufen würde. Ne? Und das finde ich irgendwie ein ganz schönes Gefühl.
Und wie schaffst du das? Also hast du dir dann quasi auch vorgenommen, dass du jetzt so Gartenarbeit wirklich wie ein Teil Lohnarbeit in deinen Alltag integrierst? Oder wie kriegst du das denn im Alltag hin, dich um den Garten auch zu kümmern?
Also erstens, klar, wir teilen es uns auf, also wir sind 2 Leute und manchmal sind auch Freundinnen da zu Besuch und helfen uns, keine Ahnung, die Beete irgendwie umzugraben. Das ist am Anfang des Jahres natürlich auch einfach viel, am Anfang der Saison viel Arbeit. Und ich habe es tatsächlich, es ist für mich ja ein Teil meines Alltags. Ne? Also ich plane das richtig gehend ein und zum Beispiel, es gelingt mir so mehr oder weniger gut, aber zum Beispiel im Herbst, ist es ja so, na, da ist Erntezeit und da ist ja dann alles auf einmal irgendwie reif. Und das ist aber eben auch die Zeit, in der ich als freiberuflich tätige Person eigentlich super viel unterwegs bin und angefragt bin. Mhm. Das heißt, da ist es dann schon oft so, dass ich mir denke so, ah, was ist ich? 3 Kilo Zwetschgen irgendwie und ich muss die halt jetzt verarbeiten und ich hätte eigentlich 2-3 Tage einplanen müssen, damit ich die verarbeiten kann, aber ich habe sie halt nicht, weil ich irgendwie beruflich unterwegs bin. Also es ist so halbwegs kompatibel. Aber dadurch, dass ich freiberuflich arbeite, kann ich halt, ich denke, es hat damit zu tun, welche Prioritäten ich setze, ne? Also wie viel Zeit nehme ich mir, genauso wie für die Pflege des Gartens, fürs Vorbereiten, fürs Kochen und dann eben auch fürs Essen. Welchen Stellenwert gebe ich dem?
Ja, total. Also mich hat ja schon deine E-Mail, die immer so automatisch kommt, wenn man dir schreibt, sehr beeindruckt, wie gut du da drin bist. Oder zumindest kam es bei mir so an, Prioritäten zu setzen.
Ich und übe. Da hat ja auch Was stand denn in der E-Mail?
Genau, dass zum Beispiel, dass Pascal dieses Jahr keine Aufträge mehr annimmt oder nur zu den und den Konditionen. Und ich dachte, das, da kann ich mir echt mal eine Scheibe von abschneiden, auch dieses, genau, weil ich glaube, wenn ich persönlich angefragt werde, dann auch immer wieder schnell dabei bin, doch zuzusagen, weil Nein sagen immer so schwierig ist.
Ja.
Und ich glaube aber, oder hatte gerade den Gedanken, wenn man aber weiß, dass wenn man zu viel zusagt, dann vielleicht auch der Garten leidet oder das Haustier leidet oder andere Dinge oder Menschen, um die man sich kümmert, dann ist es vielleicht auch noch mal, also dann klarer oder einfacher Prioritäten zu setzen, als vielleicht als Frage auch.
Also für mich war es schon, es war wirklich ein Prozess, zu verstehen, dass ich so Sachen wie zum Beispiel Essen einfach genauso wichtig muss, nehmen muss, wie wenn eine andere Person um Unterstützung bittet. Ne? Also weil ich, ihr kennt das ja vielleicht so, I can't pour from an empty cup. Ne? Also ich kann nicht Räume halten oder Menschen in Prozessen begleiten, wenn ich selber irgendwie so völlig irgendwie entkräftet bin. Ne? Und wie du richtig sagst, es ist wirklich der Prozess von, und ich muss ehrlich sagen, ich übe auch noch. Also, ne, dieser Autoresponsor ist auch die Übung, klar zu haben, wozu muss ich Nein sagen, damit die Sachen, die mir wichtig sind im Leben, und das ist jetzt gerade vermehrt der Garten und Lebensmittel und irgendwie ein bisschen nachhaltiger unterwegs sein, damit ich die machen kann, ja. Oder damit ich eben Zeit habe für Menschen, für FreundInnen, für Familie. Das ist, und ich finde vor allem, ja, es ist irgendwie so ein No-Brainer, ne? Aber vor allem, wenn wir selbstständig arbeiten, ist es sehr vermeintlich so, dass wir die ganze Zeit rödeln müssen. Aber das geht halt auf die Dauer auch nicht.
Nee, das geht nicht. Ich glaube, das haben Mary und ich auch schon gemerkt, die auch beide selbstständig noch arbeiten. Du hast jetzt gerade gesagt, dass so eine Idee für dich halt auch ist, die dir gerade wichtig ist, auch nachhaltiger zu leben. Also ist das schon auch so eine ausschlaggebende Motivation gewesen, das mit dem Garten zu starten, um in deinem eigenen Alltag nachhaltiger zu sein?
Das ist wirklich eine gute Frage, weil tatsächlich war es überhaupt nicht so. Ne? Also ich habe gar nicht, ich habe jetzt nicht gesagt so, okay, ich möchte jetzt irgendwie nachhaltiger leben und jetzt stricke ich mein Leben entsprechend um. Sondern es hat sich ergeben, dass ich auf dem Land wohnen kann und dadurch, also ich meine, die Umgebung macht ja was mit dir, ne? Die, wie soll ich sagen, dadurch ist vielleicht einfach meine Verbindung zur Erde und daher, wo irgendwie unsere Ressourcen herkommen, auch ein bisschen vertieft worden. Und ich habe mehr verstanden, okay, wir sind alle irgendwie super abhängig irgendwie auch von der Erde und ihren Ressourcen. Und dann habe ich halt mit so einem Mini-Beet angefangen, so 2x3 Meter. Und ich kann mich noch erinnern, ich war mit einer Freundin da, wir haben irgendwie den ganzen Tag dieses Beet umgegraben. Und es war in der Hitze und es war uranstrengend. Ne? Und dann kam irgendwie eine Nachbarin und stand so da und meinte so, na süß, hat sich halt so voll lustig gemacht, weil dieses Beet so klein war. Und für mich war das schon so voll das Riesenbeet. ja, ich bin eigentlich, glaube ich, eher hineingerutscht. Und durch Also es ist so schwer zu beschreiben. Also es gibt ja so Leute, die sich dann so Challenges setzen, irgendwie keinen No Waste dies oder nur regional das, was ja auch voll großartig ist. Und ich habe das Gefühl, ich habe den anderen Weg genommen. Ich habe sozusagen über die Erde und über die Bestellung des Gartens und über die Auseinandersetzung mit diesen Lebensmitteln und wie viel Aufmerksamkeit die auch einfach brauchen, verstanden, okay, da fließen ganz schön viele Ressourcen hinein. Und normalerweise sehe ich halt überhaupt nicht, wie viele Ressourcen von Menschen, von allen möglichen Wesen, von Insekten, von den Millionen Wesen in einer Handvoll Erde hineinfließen, damit diese Kartoffel hier auf meinem Teller liegen kann. Ne? Und dadurch wurde mir das, für mich wurde es jetzt sichtbar durch die Arbeit, die ich halt hineingesteckt habe. Und dann habe ich verstanden, ja, das ist eigentlich auch irgendwie ganz gut. Also es verringert sich einfach mein Fußabdruck. Und ja, und jetzt geht es wahrscheinlich eher darum, das noch irgendwie zu optimieren. Also zu gucken zum Beispiel, wo bestelle ich diese Jungpflanzen? Ne? Ist das nachhaltig? Wie ist das mit diesen ganzen sowieso Jungpflanzenindustrie und so? Ne? Also da könnte man jetzt noch weiter eintauchen. Ja. Oder auch so das ganze Thema, Permakultur und so, ne? Wie verwende ich einfach so wenig Ressourcen von außen? Oder anders gesagt, wie nutze ich das, was die Erde eh schon alles kann und hergibt und beobachte einfach gut? Ich meine, so, ja, Leute, das ist ja auch nichts Neues, ne? Ich meine, unsere Vorfahren haben das irgendwie Jahrhunderte, Jahrtausende gemacht. Durch Try and Error, durch Beobachten, wirklich einfach beobachten und dann entsprechend handeln. So.
Jetzt war tatsächlich auch noch eine Frage von mir, ob du auch, also wie du dein Gemüse und anbaust. Also ich habe nicht so viel Erfahrung mit Gartenarbeit, aber ich war mal für so 2 Wochen mit Freundinnen auf einer Farm in Portugal und da habe ich gelernt, dass also an was ich mich noch ad hoc erinnern kann, ist das Rosen-Knoblauch-Lieben nebeneinander. Ja. Das fand ich super spannend, wie sich halt auch die unterschiedlichen Pflanzen halt gegenseitig stärken und gegenseitig Halt geben oder halt auch nicht.
Ja, voll. Genau, also es hat so begonnen mit ganz viel natürlich im Internet sich irgendwie tot informieren. Das ist auch so. Ja, das kann auch wirklich schnell zu viel werden. Aber genau zum Beispiel so coole Symbiosen rausfinden, ne? Und dann schauen, was davon lässt sich hier irgendwie umsetzen. Also bei uns ist es so eine Mischung von, wir ziehen tatsächlich ganz viel vor. Also das beginnt dann so im Februar, dann sind irgendwie alle Fensterbretter im ganzen Haus mit irgendwelchen so Saatschalen belegt. Und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen verpeilt. Also mein Freund ist da so ganz akribisch, der beschriftet das ganz genau und so. Und ich, mit mir geht's oft so, dass ich was aussehe und dann weiß ich nicht mehr, was ist denn das und was war das? Und also ich bin da so ein bisschen unsystematisch und chaotisch, aber ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut. Und dann gibt's ja die sogenannten Eisheiligen. Und da ist zum Beispiel so, dass eben die Pflanzen hinausgesetzt werden dürfen. Also nach den letzten kalten Tagen Mitte Mai. Und bis dahin brauchen die halt, ja, tatsächlich jeden Tag Aufmerksamkeit. Und dann von der Beetplanung gibt's ja, wie du sagst, eben einfach gute Symbiosen, also Pflanzen, die sich gut ergänzen. Und dann gibt es so Geschichten wie, dass manche Pflanzen ganz viel Nährstoffe aus der Erde ziehen, und also Schwachzehrer und Starkzehrer. Und da muss man halt dann auch gucken, was kommt wann, auf welches Beet. Aber da muss ich ehrlich sagen, da habe ich nicht den Überblick. Das macht tatsächlich Magnus, da bin ich auch ganz froh. So. Der setzt sich dann immer 2-3 Stunden hin und plant das irgendwie so extrem perfekt durch. Und ich bin dann eher so die fürs Buddeln und fürs Wühlen und fürs Beikräuter irgendwie rauszupfen, wenn sie stören und so. Genau, das ist dann so mein Task. Aber es ist super faszinierend.
Ja, ich finde es auch mega faszinierend, dir zuzuschauen und auch gerade, was Miriam einfach nur kurz meinte, mit den Rosen und Knoblauch waren das nebeneinander, ne? Krass. Mhm. Und ich habe gerade auch gedacht, also es ist irgendwie, weil du auch meintest, Pascal, dass das ja schon einfach seit Generationen so gemacht wird, ne? Also meine Oma hatte halt auch noch so Gemüsebeete und ich habe echt gar keine Ahnung von. Also wenn ich dir jetzt so zuhöre, bin ich total beeindruckt und ich bin irgendwie stolz darauf, dass meine Zimmerpflanzen mittlerweile nicht mehr immer sterben. und das ist irgendwie eigentlich voll traurig, ne, dass dieses Wissen halt auch, wie man irgendwie Gemüse und Obst zieht, dass das, glaube ich, gerade so in unserer Generation oder in der Generation davor schon so krass verloren gegangen ist, weil, glaube ich, viele Großeltern zumindest irgendwie hier in Deutschland das dann noch gemacht haben. Ja.
Ja, aber warst du dann auch bei ihr immer wieder mal vor Ort und hast es so mitgekriegt?
Ja, wir haben tatsächlich, bis ich 8 war, zusammen in einem Haus gewohnt. Aber da war ich halt noch richtig klein. Ne? Also ich kann mich so erinnern, dass wir dann so Metalldinger um manche Beete gebaut haben, damit die Schnecken den Salat nicht fressen. Ne? Und ich durfte irgendwie immer die erste Himbeere des Jahres ernten.
Oh, wie geil. Dinge.
Und als Kind fand ich das toll, aber das war dann halt irgendwie, ja, da war ich irgendwie, glaube ich, zu klein. Und also tatsächlich hat mein Vater so ein bisschen Gärtnern für sich entdeckt, aber nicht jetzt so wirklich so, also die haben ein bisschen Salat im Garten, aber schon auch viel eigentlich so Blumen und irgendwie noch einen Apfelbaum, aber jetzt also nicht so, dass man davon wirklich leben kann und die deshalb weniger einkaufen. Aber irgendwie bin ich auch noch nicht auf die Idee gekommen zu sagen, hey, ich glaube, ich komme mal vorbei und will mal 2 Tage mitgärtnern. Vielleicht hast du mich motiviert.
Ja, also du bist herzlich willkommen und ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten in der Stadt auch, sich das anzugucken, ne, das auszuprobieren.
Ja, ich meine, eigentlich ist es ja sogar ein bisschen so ein Trend, oder dass auch Leute in größeren Städten, also ich habe auch Freundinnen, die das gemacht haben, sich doch auch wieder anfangen, Gärten zu teilen.
Ja, das habe ich auch ganz, ganz viel mitbekommen. Interessant, dass du es sagst. Es ist irgendwas seit ein paar Jahren, und ich glaube, durch die Pandemie auch nochmal krass beschleunigt, irgendwas in der Luft, von dass Leute das Gefühl haben, okay, back to the roots, irgendwas fehlt. So.
Und viel klappt ja auch tatsächlich ohne den eigenen Garten oder den geteilten Garten. Also eine Zeit lang hatte ich mal Salat auf dem Fensterbrett. und das ist tatsächlich relativ einfach. Und es war teilweise, ich dachte auch so, okay, dann kann ich so 2-mal Salat ernten oder 3-mal vielleicht Salat essen. Aus diesem einen Blumenkasten Salat hatte ich wirklich den ganzen Sommer immer Nachschub. Das fand ich irgendwie so erstaunlich, weil halt keine Schnecken reinkamen oder so, weil das halt nur so ein Blumenkasten war. Und dann, ja, von diesen, ich glaube, es waren 6, 7 Salatsetzlinge, die ich dann gesetzt hatte, war echt richtig viel so.
Wow, wie toll. Ja, das geht, genau. Salat, Tomaten gehen super gut, auch Radieschen, wenn man es mag. Also das geht schon, ja. Und ich kann mich, also ich möchte es wirklich nicht missen, ich kann mich erinnern an den Sommer 2020, genau. Muss man immer so genau nachdenken, wann war das jetzt? So
die letzten 2 Jahre. Ist alles so ein bisschen ineinander verschwommen mit der Pandemie.
Naja, aber da war wirklich der Sommer, da habe ich den ganzen Sommer jeden Tag einfach so eine große, geile Schüssel grünen Salat gehabt und halt auch mit so mindestens 3 verschiedenen Salatsorten und Anfang des Jahres eben auch so Wildkräuterkrams, was ja hier auch noch überall unterwegs ist. Und da dachte ich mir schon, meine Güte, bin ich gesegnet, ne? Also Grünzeug jeden Tag zu haben, das ist schon richtig toll.
Mega. Mhm. Wie macht ihr das denn jetzt? Also habt ihr so viel Gemüse, dass ihr wirklich fast nicht mehr einkauft? Oder ist das eher so ein Bruchteil von dem, was ihr esst?
Genau, es ist so ein bisschen eine Mischung sich ein bisschen einschränken und halt Sachen nicht einfach so kaufen, die ich normalerweise kaufen würde. Und es ist tatsächlich auch eine Gewöhnung an das Gemüse, das einfach hier in diesem breiten Graden gut wächst. Ne? Also dann gibt es diese ganzen Knollen, also diese ganzen Wintergemüsegeschichten. Ja, Kohl, genau, Kohl sowieso auch. Aber wir haben zum Glück so Probleme mit Kohl. Wir haben so kleine Springflöhe und die haben einfach alles abgefressen. Deshalb haben wir keinen Kohl angebaut. Das heißt, okay, vielleicht andersrum, wenn wir in den Supermarkt fahren, was ich kaufe, sind, ja genau, ich bin nicht vegan, also ich kaufe Milchprodukte, ich kaufe Zitronen, ab und zu Bananen, and that's it. Und dann auf der anderen Seite gucken wir halt, okay, was haben wir hier? Und es ist schon, wir kommen schon manchmal an den Punkt, wo ich mir denke, so, oh, okay, jetzt hätte ich gern ein bisschen mehr Variation, aber ich finde es halt dann spannend mit den Sachen, die ich habe. Und das sind zum Beispiel jetzt ganz viel Süßkartoffeln, ganz viel Kartoffeln, ganz viel Möhren. zu gucken, okay, was geht da? Ne? Und wir haben uns halt dann wirklich hingesetzt und haben halt einfach alle Sachen aufgeschrieben, die man mit Kartoffeln machen kann. Ne? Also Kartoffelsalat, Kartoffelpuffer, Kartoffelstampf, Kartoffel dies, das. Und es war so geil, weil diese Liste war mir dann noch ziemlich dienlich, als eine Freundin ihre Einbürgerung bekommen hat. Und ich habe gesagt, wir machen eine Party. Pass auf, ich habe eine Liste, was wir alles zubereiten werden. Also Kartoffelstampf, Kartoffelpuffer, Bratkartoffeln, Ofenkartoffeln. Und das ist schon, du wirst halt dann kreativ. Also so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung gemacht habt, ich hatte mal eine Zeit, da habe ich auch so eine Bio-Kiste bestellt irgendwie und dann kommt da irgendeine Knolle und ich weiß erstmal nicht mal, was ist das, was mache ich damit und es erinnert mich vielleicht an die Küche meiner weißen Großmutter oder so, was irgendwie so eine, ich weiß den Namen gar nicht, naja und dann guckst du und dann merkst du, du kannst ja richtig, okay, was kann ich jetzt mit dieser Knolle alles machen, ne? Und lernst irgendwie auch neue Sachen kennen.
Ja, und auch so ganz abgefahrene Sachen. Ich hatte auch so eine Gemüsekiste und da kam mal Schwarzwurzel und dann war ich richtig überfordert und habe dann so ein Rezept gefunden, wo halt auch so drin steht, man soll Handschuhe anziehen, weil man das, wenn man das schält, weil das, glaube ich, sonst die, ich bin mir gar nicht mehr genau sicher, was das Problem war, dass das wahrscheinlich die Haut verfärbt oder so ein bisschen brennt oder so.
Klebriges Zeug ist da, glaube ich.
Ah ja, so klebriges Zeug, genau, stimmt, so war das schon ein paar Jahre her. Und dann hat man das halt in so einer cremigen Soße gekocht, das war mega lecker, aber ich glaube, ich hätte es halt auch nie auf dem Markt oder so gekauft, weil ich gar nicht gecheckt hätte, was das ist.
Das ist für mich auch ein Verlassen der Trampelpfade von den Dingen, die ich eben zubereite, ne, ja.
Pascal, jetzt haben wir schon angefangen, über Zubereitung und Kochen und Rezepte zu sprechen. Und ich glaube, deswegen ist jetzt Zeit für unsere Zwischenrubrik. So lecker. Du hast uns nämlich auch ein Rezept mitgebracht.
Yay.
So tasty.
Genau, und zwar, ich habe mich für den Wiener Kaiserschmarrn entschieden.
Geil.
Ja, voll geil. Das ist auch tatsächlich mein absolutes Lieblingsrezept. Und die Legende oder eine der Legenden geht darauf zurück, dass der K&K Hofkoch dem Kaiser Franz Josef irgendwie so ein richtig, richtig geile, fluffige Palatschinke machen wollte. Ne? Also so ein Crepe oder Pfannkuchen, wie heißt es in Deutschland? Genau, Pfannkuchen wahrscheinlich. Genau. Und er hat dann so ein bisschen experimentiert und dann wurde es ganz fluffig und in dem Moment, wo er das sozusagen aus der Pfanne genommen hat, ist ihm das halt auseinandergefallen. Ne? Und dann hat er wohl irgendwie ausgerufen, so ein Schmarrn. Also man sagt halt, also wie so Mist, so ein Mist irgendwie. Und dann hat irgendwer gesagt, ja, das ist aber dann ein Kaiserschmarrn. Naja, jedenfalls, also ihr werdet gleich verstehen, warum. Für den Kaiserschmarrn ist es so, dass du, es ist nicht vegan, es gibt aber die Möglichkeit, das zu variieren natürlich mit Banane oder auch mit Chiasamen oder anderen Eiersatzprodukten. Aber erstmal ist es so, dass du für 3 Portionen ja, 3 bis 4 Eier, also trennst, das Eigelb von dem Eiweiß trennst in 2 verschiedenen Schüsseln und dann das Eigelb mit 200 Gramm Mehl und Zucker, wenn du möchtest, kannst du aber auch weglassen, einer Prise Salz und 300 Milliliter Milch zusammenmischt und irgendwie da einfach einen glatten Teig draus machst und das Eiweiß wird steif geschlagen. Und dann wird das Eiweiß unter den Teig gehoben. Ne? Also wirklich nicht gerührt, sondern es geht darum, diese Struktur des Eiweißes möglichst gut zu erhalten und in dem Teig zu verteilen. Und das wird dann in eine ziemlich heiße Pfanne, also am besten auch mit Butter, ne? So richtig deftig, eine richtig heiße Pfanne, so ja, dick eingefüllt, vielleicht so 2 Zentimeter oder so. Und dann auf beiden Seiten ja, so hellbraun gebacken. Und sobald beide Seiten gut gebacken sind, und das ist eben das, was halt dem Koch da irgendwie misslungen ist, indem es ihm so auseinandergefallen ist, nimmst du 2 Gabeln und reißt diesen Teig sozusagen auseinander. Und das ist ganz wichtig, genau, reißen, weil ich habe in Deutschland auch schon Kaiserschmarrn gegessen, da war das geschnitten und das geht gar nicht. Ne? Also weil diese Schnittkante macht einfach ein ganz anderes, eine ganz andere Substanz oder ein ganz anderes Gefühl, als wenn du es wirklich so auseinanderreißt. Ja, und dann kannst du das, ach ja, ich glaube im Original werden tatsächlich in Rum eingelegte Rosinen auf diesen Teig draufgepackt. Aber ich hasse Rosinen, also ich krieg so richtig...
Oh, ich auch.
Boah, ja, gut. Oh. Du bist eine der wenigen, die mir begegnen, die das nicht mögen. Deshalb gibt's in meinem Kaiserschmarrn keine Rosinen, sorry. Aber sonst, wer das mag, kann das ja dann noch dazu packen. Und dann wird das serviert mit entweder so einem säuerlichen Apfelmus, das ist die Version, die ich von mir zu Hause kenne, oder auch mit einem Zwetschgenröster ist das, also übersetzt Pflaumenkompott. Genau. Das sind so die zwei Beilagen, am besten auch gut gekühlt. Und was ich mache, also du kannst es dann am Ende mit so Staubzucker, Puderzucker machst du eben drauf. Und was ich mache, ich mache das so ein bisschen special. Ich mache den Puderzucker drauf, wenn das noch in der Pfanne ist und lasse es so ein bisschen karamellisieren und dann okay. So richtig schön knusprig werden. Also das ist das, wie ich es halt mag. Ja, und dann wohl bekommst, würde ich sagen.
Oh, das klingt mega lecker. Ich habe, glaube ich, noch nie Kaiserschmarrn selber gemacht. Ich esse es auch nicht so oft, aber jetzt habe ich richtig Bock. Auch ja. So im Winter.
Mhm. Und kannst auch Zimt drüber streuen, ne? Also ich finde, das ist auch etwas, was sich irgendwie gut variieren lässt.
It's so tasty.
Danke auch für die direkte Übersetzungsarbeit.
Ja. Ich fand es auch voll spannend, dass du das mit dem Reis nochmal so betont hast, weil ich glaube, das war irgendwann so voll das Learning von mir auch, dass halt gerade dann auch solche kleinen Sachen und vor allem auch so eine Art Konsistenz halt voll die Rolle spielt, ne? Weil du hast auch gesagt, dass, ob das jetzt gerissen oder geschnitten ist, das schmeckt halt anders im Mund. Und ich hatte das, glaube ich, so voll als Aha-Erlebnis, dass ich irgendwann gecheckt habe, ich mag Essen am liebsten, wenn es irgendwo noch sowas Hartes gibt. Deswegen streue ich jetzt überall so Kerne oder sowas drauf. Auch im Salat, damit das halt alles nicht so eintönig ist, yeah. Sondern die Konsistenz so variiert.
Ja, auch so, ja genau, geröstete Kerne, ne? Das ist schon ziemlich lecker.
Ich habe mich noch gefragt, wir haben jetzt vor dem Rezept ganz viel über den Garten gesprochen, ob sich dadurch irgendwie auch so dein Verhältnis quasi zum Essen verändert hat oder also dass du das zum Beispiel so stelle ich mir das jetzt vor, irgendwie mehr wertschätzen kannst vielleicht, dass so eine Kartoffel da vor dir liegt und das ist halt ultra viel Arbeit und ich weiß halt, boah, ich habe keine Kartoffel mehr, ich gehe mal kurz in den Supermarkt und vergesse irgendwie, was da alles dahinter steht.
Mhm. Ja, also ich denke, wenn ich, also erstmal glaube ich, muss ich an das denken, was ich zu Anfang gesagt habe. Ich glaube, dieses generell das Essen, also ich habe einfach ein gesünderes, wenn ich das jetzt so bezeichnen möchte, irgendwie ausgewogenes Verhältnis zu Essen gefunden. Im Sinne wirklich von Wohlgefühl und auch Empowerment, also auch im Sinne von, was brauche ich, um irgendwie gut in der Welt wirksam zu sein? So, das hat sich auf jeden Fall geändert. Und was sich für mich auch geändert hat im Zuge dessen, dass ich schon auch gucken musste, wie ich Sachen ja haltbar mache. Also es hat sich so ein bisschen geändert, dieses Verständnis zu Saisonen, also saisonal, was ist saisonal verfügbar und was nicht. Und das auch diese Selbstverständlichkeit, dass alles einfach so verfügbar ist, was ja auch wirklich so ein westliche Weltdings ist, ne? Alles ist so verfügbar, selbstverständlich, gehört uns, wir können uns bedienen. Und das ist halt einfach eigentlich überhaupt nicht so. Und wenn du dieses Prinzip aber biegst, dann geht es halt auf Kosten, ne? von der Erde und ihren Ressourcen. Also das habe ich gemerkt, dass tatsächlich das Essen, das auf meinem Teller landet, eben nicht selbstverständlich ist. Und das führt auch dazu, und es geht ja eben nicht darum, die ganze Zeit zu sagen, so, oh, das ist nicht selbstverständlich und ich mea culpa und ich muss mich jetzt irgendwie geißeln dafür, ne, dass wir hier Essen in Fülle haben, sondern ich glaube, es geht eher darum, für mich dann das, was da ist, halt richtig, richtig wertzuschätzen. Und es ist automatisch so, wenn du vor 10 Minuten das einfach noch geerntet hast und dann die Erde abgewaschen hast und das dann zubereitet hast, dann, das ist ja schon allein so ein Wunder, dass du vor diesem Essen sitzt und das halt nicht einfach so in dich reinschaufelst, sondern halt schon, also auch irgendwie wirklich genießen willst, ne? Und also das passiert, glaube ich, einfach automatisch mit deiner Aufmerksamkeit. Und im Hinblick auf das Saisonale, das eine ist eben, dass es eben nicht so selbstverständlich ist. Und das andere ist auch, dass wir auch so ein bisschen, ich das Gefühl habe, okay, ich muss mich dann auch ein bisschen drauf einstellen, wenn ich im Winter, da wo ich jetzt gerade lebe, nach wie vor von dem Garten profitieren will, dann muss ich halt auch gucken, wie kann ich die Lebensmittel möglichst haltbar machen. Ne? Also das, vielleicht kennt ihr das auch irgendwie von Großeltern, dann stehen da irgendwie die Gläser rum und das ist ja irgendwie auch abgefahren, dass also dieses Essen dann auch einfach so lange hält. Ne? Ich habe zum Beispiel, also das ist mir fast ein bisschen unheimlich, wir haben von Freunden haben wir so ein Apfelmus aus dem Jahr 2014, ein eingekochtes Apfelmus. Da steht dann halt so drauf, so Parentin, das ist der Ort, Apfelmus 2014. Und da denke ich mir dann so, irgendwie ist es auch ein bisschen eklig. Ich meine, überleg mal, das Apfelmus ist 6 Jahre alt. Aber du kannst es halt trotzdem, also 7, aber du kannst es halt eigentlich trotzdem essen. Es ist halt haltbar gemacht.
Krass.
Total abgefahren. Also insofern, auf vielen, vielen Ebenen hat sich mein Verhältnis verändert und ich glaube, vieles kann ich vielleicht jetzt auch noch gar nicht richtig begreifen oder beschreiben, was das ist. Ich habe auch gemerkt, ich bin ein bisschen mutiger geworden, also halt im Ausprobieren. Ja, und ein bisschen mein Spektrum von dem, was ich als Nahrungsmittel, du hast es ja vorhin gesagt, ne, ich greife dann irgendwie wieder zu den gleichen Sachen oder so. Mein Spektrum, was ich als Nahrungsmittel in Betracht ziehe, ist eben auch, hat sich geweitet. Und das ist eigentlich auch ganz cool.
Hast du denn da irgendwas Abgefahrenes ausprobiert? Ich musste gerade an so Heuschrecken oder so denken.
Genau, wir haben auch so eine kleine Heuschreckenfarm, so Eiweißquelle.
Ja, das ist doch so ein komisches Ding, oder? Also ich habe das Gefühl, so seit 10 Jahren gibt es ständig so eine Doku, die einem erzählt, dass halt irgendwie so mehr Insekten essen eigentlich voll nachhaltig wäre und dass es so voll proteinreich ist. Und
stimmt.
So.
Ich war auch tatsächlich mal in so einem Outdoor-Laden und habe mir dann sowas gekauft, weil ich das auch...
Ja.
Also das war auch so absurd, ne? Das waren dann so Heuschrecken in so kleinen Reagenzgläsern, ne? So
Hä, und hast du es gegessen?
Ich habe es dann irgendwie vergessen und dann waren die abgelaufen.
Ich dachte, du kannst jetzt erzählen, wie es geschmeckt hat.
Nee, leider nicht. Aber eine Entdeckung auf jeden Fall. Also eine Entdeckung war schon Topinambur zum Beispiel. Mhm. Das ist etwas, was mir vorher eher begegnet ist als so Hipster, Hänzi-Schmänzi-Gemüse. Oh, jetzt essen irgendwie alle Topinambur und so, die alte Knolle und Wiederentdeckung von altem Gemüse und so ein Kram. Aber tatsächlich macht die auch einfach Sinn. Also die ist relativ leicht anzubauen und ist super lecker. Und das andere ist, da fällt mir leider der Name nicht ein, das ist so eine kleine Knolle, die mit ganz großen gelben Blumen wächst. Topinambur, Pastinake.
Ja.
Oder ist, ja genau, ich verwechsel. Ich glaube, Pastinake ist dann vielleicht doch die Knolle und Topinambur sind diese kleinen, runden Knollen, oder?
Also Pastinake sieht aus wie eine Möhre, so von der Form, und ist oben so gerundet.
Mhm.
Also nicht wie die Petersilienwurzel. Die ist dann eher so nach außen gerichtet.
Ah ja, genau. Dann meine ich Topinambur, diese kleinen, so kleine, super. Ich weiß nicht, habt ihr die schon mal gegessen?
Mhm.
Ja.
Ich habe mal in einem Bio-Supermarkt gearbeitet, da musste ich die.
Ich habe dich gerade schon gefragt, woher du diese Skills hast. Ja, also die Petersilienwurzel ist eher so nach außen gebogen.
Ja, ich hatte ja auch mein Fair Share an komischen Jobs überall und eine kurze Zeit im Bio-Supermarkt, wo ich die unterschiedlichen Gemüsesorten erkennen musste.
Ah ja, klar.
Ja, und Topinambur sind diese kleinen Knollen, die so ganz interessant auch immer aussehen.
Ja, ja.
Und interessante Verästelungen machen.
Genau, und so Nippel und so haben.
Mhm.
Und das Tolle ist, die Topinambur-Blumen sind tatsächlich richtig schöne Blumen. Also es sind wie so große Sonnenblumen. Ne? Also es sieht erstmal aus wie ein Blumenbeet. Und dann drunter sind einfach kiloweise diese kleinen Knollen. Und wir haben zum Beispiel letztes Jahr, wir dachten, wir haben alles rausgeholt. Weil es ist auch so, dass aus so einem kleinen Stück Knolle, dann, wenn du da was ein kleines Stück in der Erde lässt, kommt halt nächstes Jahr wieder eine Pflanze. Ne? Und wir dachten schon, okay, wir haben also gut alles rausgeholt und es ist jetzt wieder komplett voll und wir haben jetzt wieder den ganzen Winter Topinambur. Was aber auch geil ist. Also, und du kannst es halt roh essen. Ne? Das hat dann so eine Mischung aus Karotte und Apfel von der Konsistenz her. Dann kannst du im Salat essen oder gekocht. Dann ist es so eine Mischung aus Kartoffel und Karotte, würde ich sagen. Ja. Und das war zum Beispiel für mich voll die Entdeckung. Also, und eben nicht im Biomarkt gekauft, sondern
selbst gezogen. Mir ist so ein Satz von dir auch voll im Kopf geblieben. Das hast du gerade vorhin gesagt, dass halt Essen auch so Empowerment sein kann, ne? Und ich musste auch so drüber nachdenken. Ich habe ja am Anfang auch erzählt, dass du halt auch gerade in deinen Empowerment-Workshops viel mit Körper auch arbeitest. Und das finde ich auch voll spannend, so darüber nachzudenken, ne? Wie Essen und mein Körper eigentlich miteinander in Verbindung stehen, was du meintest, ne, dass man dadurch so ein Wohlgefühl schaffen kann. Und ich glaube, ich kenne das auch so. Ich hatte halt auch schon Wochen, wo ich gemerkt habe, irgendwie mein Essen schmeckt mir plötzlich gar nicht mehr so richtig. Und das dann auch wie so ein richtiges Alarmsignal für mich war, dass das mir gerade irgendwie nicht besonders gut geht. Also halt auch so, ja, zu merken, wie das einfach miteinander verknüpft ist.
Das ist super spannend, ja. Und ich würde das auch tatsächlich zusammendenken, also Empowerment auf der einen Seite und Rassismuserfahrung auf der anderen Seite. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel, wenn wir durch Rassismus oder durch Gewalterfahrungen, die unsere Würde angreifen oder wirklich als Bedrohung erlebt werden und auch eine Bedrohung sind, unser System, unser Nervensystem ja auch so ein bisschen runterfährt, ne? Und wir in so einem, also jetzt wirklich ganz, ganz vereinfacht gesagt, in so einem Fight, Flight or Freeze-Modus sind, also kämpfen, flüchten oder erstarren. Und in diesem körperlichen Mode, in diesem Survival-Mode, werden ja auch alle Körperfunktionen runtergefahren, ne? Also du atmest weniger, du versuchst eigentlich so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen und eben auch die Verdauung und oder das Appetitgefühl. Das heißt, für mich ist es auch, also im Zuge von ja, Klientinnen, die ich begleite mit Körperarbeit, aber auch von Empowerment-Prozessen, sind diese direkten Zusammenhänge gut erkennbar, dass eben sowas wie wenig Appetit oder unregelmäßiges Schlafverhalten oder Essverhalten, also diese Basic Needs, auch ein Hinweis darauf sein kann, dass du eigentlich noch feststeckst, körperlich und dann natürlich auch gedanklich mit Angstzuständen oder wiederkehrenden Gedanken in einer Gewaltsituation, die du mal erlebt hast. Ob das jetzt eine entwicklungstraumatische Situation war, also über längere Zeit und immer wieder in den ersten Lebensjahren oder sozusagen einmalige und aber auch wiederholte Sachen. Und das ist schon, also da die Kapazität des Körpers wieder zu aktivieren, erstmal zu merken, okay, ich bin nicht mehr in dieser Situation und jetzt für das Leben brauche ich Energie, ne, um hier wirksam zu sein und dann auch entsprechende Praktiken zu etablieren. Also die Bedürfnisse meines Körpers, wie ich schon gesagt habe, genauso ernst zu nehmen wie politischen Kampf ABC, ja, ist für mich auch ein Teil von Empowerment. Genau, der im Wesentlichen ja auch mit dem Körper beginnt. So, und mit der Beobachtung des Körpers und der Wahrnehmung, wie das zusammenhängt. Ja.
Ich glaube, ich finde dabei aber immer so schwierig, auch so ein bisschen auszutarieren. Also wenn es mir nicht gut geht, dann ernähre ich mich nicht gut. Und dann geht es mir dadurch auch noch vielleicht noch schlechter oder zumindest nicht besser. Aber wo... genau, aber gleichzeitig fehlt mir dann sozusagen auch die Energie, mich gut in Anführungszeichen zu ernähren und irgendwie ein warmes Essen zu kochen. Also relativ basic gut zu ernähren. Und das finde ich immer total schwierig, da auch so ein bisschen den Anfang aus so einem Zyklus rauszufinden.
Ja, das stimmt. Ja, also das ist auch tatsächlich, genau, uns fehlt ja dann für alles so die Kraft, ne? Ich denke, was ich versuche mit meiner Arbeit zu vermitteln, ist, es gibt immer wieder, also es gibt immer wieder die Möglichkeit, sozusagen auch mit kleinen Dingen, wie so einen kleinen Anfang von einem Ausbruch aus einem Zyklus zu gestalten. Und auch wenn das nicht sofort wirksam ist oder so, kann es dann wohlgefühlt schon, wenn du dir eine Brühe zusammenrührst oder so, ne, kann es das Wohlgefühl irgendwie schon steigern und dann gehst du schon mal von einem ganz anderen Ort aus. So. Aber es stimmt. Also bei mir ist es zum Beispiel eher so gewesen, dass ich in Phasen, in denen es mir nicht gut ging, eher also sowohl, wie ich vorhin gesagt habe, eher weniger gegessen habe und irgendwie nur beschäftigt war, oder halt auch gegessen habe, um mich voll zu fühlen. Na, also dass ich zum Beispiel, anstatt mich traurig zu fühlen, eher mich voll fühle. Also so nicht so, also so viel esse oder einfach die ganze Zeit irgendwas snacke oder knabbere, dass ich einfach immer so eine Art volle Gefühl habe, was eben das Gefühl vielleicht von Traurigkeit so übertüncht. Ne? Also ich glaube, da gibt es viele unterschiedliche Arten, wie wir ja im Wesentlichen versuchen, nicht zu fühlen. Ne? Vor allem, wenn wir unbegleitet sind.
Voll, und wie denn andersrum es halt auch voll heilsam sein kann und mega schön sein kann, es zu schaffen, sich selber was Leckeres zu kochen oder halt auch ja miteinander dann irgendwie Essen zu teilen. Oder ich stelle mir das auch so vor in deinem Garten, dass es halt auch so ein, ja, auch einfach so ein schöner Prozess sein kann, sich darum zu kümmern.
Voll, und ehrlich, ich habe auch wirklich die schönsten Momente sind, klar, ich finde es immer geil, in den Garten zu gehen, zu ernten und dann zu kochen, aber die schönsten sind, wenn ich FreundInnen da habe und wir halt gemeinsam ernten und die sind dann so, wow, so finde ich total geil, so eine Karotte aus dem Boden zu ziehen und so. Und also das ist schon. Und weißt du, was auch toll ist? Das ist mir letztens wieder bewusst geworden. Ich habe ja auch ganz viel so Soßen und Suppen und Sugos und Ragus und so eingekocht, also Gemüsegeschichten. Und dass ich immer wieder auch die Möglichkeit habe, einfach einer Freundin oder befreundeten Person das vorbeizubringen, weil die vielleicht das gerade nicht gut hinkriegt zu kochen. Oder zum Beispiel eine Freundin ist gerade krank und kann einfach nicht, ne? Mir fällt es total schwer, irgendwie jeden Tag zu kochen. Und dann dachte ich mir, ah, wie gut, dann kann ich einfach so ein paar Gläser Zucchini-Sugo und Möhren-Ingwer-Suppe und dies und jenes irgendwie eingekocht vorbeibringen und die ist dann halt auch noch mit versorgt. So. Und das ist schon, ja, da bin ich so, ach, wie cool, ja, dass so ein Garten auch irgendwie im übertragenen Sinne ja auch wirklich ganze Communities versorgen kann eigentlich. Oder ja, es gibt ja auch Community-Gärten und so.
Voll. Du meintest doch auch vorhin, dass du am Anfang gar nicht so genau wusstest, wie das mit dem Einkochen geht, ne? Also hast du irgendwie so einen Tipp, wie man das lernen kann oder so eine Sache, die dir jetzt besonders hilft, um das hinzukriegen?
Mhm. Was würdest du denn gerne einkochen?
Was würde ich gerne einkochen? Ich habe keinen Garten, wo ich zu viel Gemüse habe, aber okay, stell mir vor, ich habe zu viel Karotten.
Ah ja. Okay, naja gut.
Also das ist jetzt direkt so schwierig.
Nee, das ist voll gut, weil ich habe mir
Such
auch gerade
aus.
Ich habe mir gerade bei Karotten richtig eine Platte gemacht, weil da bin ich wirklich ziemlich bald so ans Ende meines Lateins gekommen, was sich denn damit machen lässt. Aber gut, tja, Karotten, da kannst du eben eine super cremige Möhrensuppe machen. Und beim Einkochen ist es ja so, dass das, sobald die heiße Substanz in diese natürlich sterilisierten Gläser gefüllt wird. Ich musste lachen, weil ja, das im Internet, die gehen so ab, diese ganzen Einkoch-Motivs, sage ich jetzt. Da liest du so ein Rezept und dann denkst du, oh Gott, es herrscht Krieg. Ja, also es ist irgendwie super. Und es ist super kompliziert und verlierst eigentlich schon die Lust. Eigentlich ist es einfach. Einfach die Sachen heiß machen, dann in ein auch ausgekochtes Glas füllen, sofort den Deckel drauf, am besten so Gummideckel mit diesen kleinen Clips. Und einkochen bedeutet eben, dass du dieses Glas dann nochmal entweder in den Backofen oder in den Topf mit Wasser stellst und nochmal 15 bis 30 Minuten lang kochst, damit irgendwie die letzten Keime und so abgetötet werden. Und das kann sich dann je nach Gemüse, hält sich das schon ein halben Jahr bis einem Jahr, ne? Und lässt sich dann ganz einfach aufmachen. Ja.
Das hört sich sehr gut an. Ich habe jetzt auch so ein paar Sachen ausprobiert über die Corona-Zeit. Ich meine, Susan und ich haben schon viel drüber geredet, dass wir auch diesen Podcast ja gestartet haben in der Corona-Zeit. Das ist kein Wunder, weil wir endlich mal Zeit hatten, auch nochmal Neues auszuprobieren in der Küche und darüber hinaus. Und was ich jetzt letztens das erste Mal gemacht habe, aus dem Grund, dass ich zwei China-Kohls in der Gemüsekiste hatte und keine Lust hatte auf Kohl, ja, war tatsächlich mein erstes eigenes Kimchi.
Ach, genial.
Und ich war richtig erstaunt, wie gut das geklappt hat. Und es hält sich immer noch richtig gut.
Ja, das ist richtig geil. Ich liebe ja so auch so sauer eingelegtes Gemüse, also halt sowas wie so Essiggurken oder auch Karotten oder so. Und ich wollte das eigentlich die ganze Zeit mal selber ausprobieren. Also es gibt in der persischen Küche heißt das Torshi und dann gibt es halt auch so Gewürze noch dabei. Und das ist eigentlich, vielleicht mache ich das diesen Winter endlich mal und rede nicht nur davon. Weil ich glaube, es ist eigentlich total einfach.
Wie, aber gut, genau. Es ist ja nochmal einkochen, ist das ein und dann einlegen. Und was einlegen, ist da der genau. Grund? Also es gibt ja so mit Essig.
Ja, genau. Ich glaube, es ist einfach so mit Essig, aber auch mit Gewürzen irgendwie noch. Ja,
ja, das habe ich auch gemacht. Genau, das ist halt dann cool, einfach zu wirklich zu experimentieren. Aber du hast wahrscheinlich ein Rezept oder eine genaue.
Ich habe mal eins gesehen, muss ich nochmal suchen.
Und mit Mohammed hatten wir auch schon darüber gesprochen, dass ich ihm ja die Salzzitronen nachgemacht habe. Das hat natürlich auch richtig gut geklappt.
Und was macht man mit diesen Salzzitronen?
Die sind halt total aromatisch und die kann man gut in, also traditionellerweise würde ich sagen, kommen die so in Tagines, also so Eintöpfe. Mit Fleisch passen die auf jeden Fall gut, aber auch wenn man sich so ein Viertel Zitrone rausnimmt und das dann ganz klein schneidet und in einen Salat tut, schmeckt das auch. Also es gibt halt so ja einen sehr intensiven Zitronensalzgeschmack und der ist schon gut.
Ja, stellt mir sehr lecker vor.
Ich habe die übrigens witzigerweise neulich in Ottensen im Feinkostladen zu so einem komplett absurden Preis gesehen. Also ich habe vergessen, was es gekostet hat, aber es war so komplett irre.
Und es ist wirklich einfach. Also man muss eigentlich wirklich nur Zitronen und Salz in ein sauberes Glas tun.
Ja. Pascal, ich habe mich gerade noch gefragt, also es klingt jetzt alles so mega harmonisch, ne? Pascal im Garten und es gibt so ganz viel Gemüse und alles wird eingekocht. Gab es auch mal einen Moment, wo dich dieses Projekt irgendwie genervt hat, weil es zu viel Arbeit war oder weil du keine Auberginen mehr zu Hause hast?
Nee, ganz ehrlich, also genervt nicht, sondern eher, nee, ich muss schon sagen, es ist schon alles ziemlich harmonisch bei mir. Schön. Nee, ihr seht natürlich nicht, mit welchen Gedanken und Gefühlen ich irgendwie durch den Garten stopfe und manchmal, ey, es ist so geil, ich meine, Beikräuter ausreißen, da kannst du auch so Aggressionen rauslassen, ne? Oder irgendwelche Sträucher samt Wurzeln irgendwie aus der Erde reißen. Das ist Psychohygiene at its best, ne? So, dann wird dann die Harmonie wiederhergestellt. Nee, tatsächlich nicht genervt, sondern eher ein Gefühl von überfordert oder auch dem nicht gerecht zu werden. Und dann habe ich aber einfach immer die Schrauben immer da angedreht, angesetzt, wo ich dachte, na gut, wo bin ich noch so in meinem alten Trott drin, der einfach dem Rhythmus von dem Garten widerspricht. Und wie kann ich meinen alten Trott, muss ich den nachjustieren, um eben dem Garten gerecht zu werden? Ja, das war eher das. Aber genervt? Naja, obwohl beim Gießen, also manchmal ist es schon so, oh, okay, wir müssen noch gießen. Und dann stehst du da halt auch einfach eine Stunde. Das ist schon manchmal nervig, aber nee, ich will es nicht missen. Mm-mm.
Voll schön.
Ja, bin ich auch.
Ich habe das jetzt aber auch gerade immer noch das Bild von Susanne in meinem Kopf, das du gezeichnet hattest. Und ich stelle mich dich, Pascal, vor mit so einem schönen Sonnenhut.
Ist auch tatsächlich so. Klar, du brauchst einen Sonnenhut.
Ich glaube, ich habe mir auch kurz mich im Garten vorgestellt, weil ich bin halt leider echt eine ungeduldige Person und ich bin immer am Anfang von so Projekten super enthusiastisch und ich glaube, ich hätte auf jeden Fall nach ein paar Monaten so einen Moment, wo ich so denken würde, oh Gott, schon wieder Unkraut reißen, okay, I can do it.
Ja, doch, das, aber dieses I can do it habe ich mir auch schon gedacht, ja.
Mir geht es tatsächlich ein bisschen so, ich habe das Gefühl, ich habe ganz viele Fragen gestellt. Ich weiß nicht, gibt es für euch beide noch was, Miriam, was du vielleicht noch wissen willst oder Pascal, was du noch gerne sagen würdest?
Also ich glaube, ich finde ja diesen ganzen Aspekt Empowerment und Essen und wie das zusammenhängt und wie man sich auch umeinander darum besser kümmern kann, was du auch meintest, dass man auch mal was vorbeibringt, finde ich ja, irgendwie super wichtig und auch, da frage ich mich auch irgendwie immer wieder, wie geht das gut, weil Essen ist halt auch Arbeit, auch wenn man keinen Garten hat, ist Essen halt trotzdem Arbeit und das auch nicht zu vernachlässigen, dass es halt, dass jemand auch diese Arbeit investieren muss. Und ich glaube, das ist so ein Thema, das interessiert mich generell noch. Also für mich persönlich, aber auch so, wie ich das auch in meiner Arbeit irgendwie noch gut mitnehmen kann.
Mhm, ja.
Ohne da jetzt eine konkrete Frage an dich zu haben.
Ja, aber damit kann ich auf jeden Fall was anfangen, weil es ist schon so, als ich irgendwann mal verstanden habe, okay, das ist auch einfach Landbesitz, ne? Also tatsächlich wirklich Landbesitz und was das für ein unfassbares Privileg ist, dachte ich mir, ist auch mein Gedanke oder wo ich so dranbleiben möchte, ist, wie können einfach so viele Menschen wie möglich von diesem Privileg, das ich auch nicht direkt habe, weil das Land gehört nicht mir, aber ich habe mich hier einfach so einquartiert sozusagen. Wie können so viele Menschen wie möglich auf unterschiedlichste Art und Weise da davon was haben? So, das ist schon, und da verfinde ich jetzt so mehr und mehr Möglichkeiten oder entdecke mehr Möglichkeiten, ob es eben ist, Erntetüten als Geburtstagsgeschenk, dass einfach eine Person von so einem symbolischen Quadratmeter einfach die Ernteerzeugnisse bekommt für eine Saison lang. Oder eben Sachen einkochen, Leute versorgen oder eben auch, ja, dass Leute hier einfach sein können, ne? Und einfach eine gute Zeit haben und hier tun, was ihnen gut tut. So. Und perspektivisch mal gucken, wie das gut läuft. Das ist auch ein bisschen abgelegen hier. Aber perspektivisch möchte ich tatsächlich auch Empowerment in Motion Sachen machen, die dann wahrscheinlich eher so in die Richtung Bäume umarmen gehen werden. So Bäume umarmen und Erde in Hände in die Erde stecken und barfuß laufen und so eine Geschichte. Mal gucken. Und dann natürlich gemeinsam gut essen.
Mm, ja, auch so wichtig.
Miriam, vielleicht machen wir eine erste so tasty Exkursion.
Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an.
Ja, ihr seid herzlich eingeladen, wirklich. Ihr seid herzlich eingeladen.
Ja, danke schön.
Voll. Ja, vielen Dank, für die Einladung und vielen, vielen Dank, Pascal, dass du heute hier warst und mit uns die Erfahrung von deinem Garten geteilt hast und deine Gedanken rund um Essen.
Ja, ich danke euch. Das ist wirklich so ein tolles Thema. Danke, dass ich mich dazu austauschen durfte mit euch. Richtig schön.
Ja, von mir nochmal ein herzliches Danke und irgendwie ist es auch schön, dass sich der Kreis so ein bisschen schließt. Also nicht, dass der Kreis dann zu Ende ist, es geht immer weiter, aber ich meine, das war, glaube ich, 2017, dass Susanne und ich dann bei deinem Workshop waren. Das sind jetzt 4 Jahre her. Vergeht dann irgendwie doch sehr schnell.
Aber unser Kreis geht weiter, hallo? Und auch mit so pastry. Das kommt vom Kaiserschmarrn.
Das klingt auch nach einer tollen Edition. Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Folgen mit euch zum Zuhören. Ja. Ja.
Die kommen bald. Vielen Dank euch allen auch fürs Zuhören und vielen Dank, Pascal.
Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr uns entweder bei Instagram finden unter Diaspora Salon Hamburg, glaube ich. Ich muss da nochmal nachschauen. Und da findet ihr auch unsere E-Mail-Adresse.
Bis dann, macht's gut.
Tschüss.